The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 19. Oktober. Was bisher geschah. Drei Atomkraftwerke dürfen bis zum Frühjahr weiter laufen. Scholz hat ein Machtwort gesprochen. Robert Habeck wurde von höchster Stelle zu Bette gebracht. Aber eine stille Gewinnerin produziert dieses Machtwort des Kanzlers auch. Ihr Name? Annalena Baerbock. Intern hat sie Robert Habeck jeden Spielraum genommen und vehement gegen eine Freigabe dieses dritten, letzten Atomkraftwerks votiert, wie auch Finanzminister und Habeck-Rivale Christian Lindner zu berichten wusste.
Naja, was heißt, ich habe die Latte sehr hochgelegt. Die Vorsitzende der Grünen hat gerade gesagt, es gebe keinerlei Bewegungsspielraum, da gäbe es rote Linien.
Jetzt ist der liebe Robert über genau diese rote Linie gestolpert. Hopsala. Und sie liegt in den Umfragen deutlich vor ihm. Und auch im Machtpoker um die Führung der Grünen Partei bringt ihr diese Degradierung des Konkurrenten wichtige Punkte. Die erneute Kanzlerkandidatur scheint für sie ein realistisches Szenario. Sie hat, das muss man sagen, drei Vorteile, die jetzt zum Tragen kommen. Vorteil 1, sie kann emotional und klug reden. Sie ist die amerikanischste unter den deutschen Politikern. Kostprobe aus dem Deutschen Bundestag, wo sie Friedrich Merz annimmt.
Die Bundeswehr hier hinzustellen und dann im gleichen Satz zu sagen, okay, Bundeswehr und nicht mehr diese feministische Außenpolitik. Mir bricht es das Herz. Ja, und wissen Sie warum? Wissen Sie warum? Weil ich bei den Müttern von Srebrenica war, vor einer Woche. Und die mir beschrieben haben, wie die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind. Und diese Mütter gesagt haben, Frau Baerbock, damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er Jahre. Als Sie, als Ihre Töchter, als Ihre Freundinnen vergewaltigt worden sind, Vergewaltigung als Kriegswaffe nicht anerkannt war, nicht vom Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit.
Vorteil 2, sie bezieht klar Position jenseits der Sprechzettel, die ihr die Diplomaten aufgeschrieben haben. Zum Beispiel in der Ukraine-Politik. Da teilt die Partei ihre harte Linie voll und ganz. Annalena Baerbock will das überfallene Land siegen sehen. Sie will, dass nicht nur geredet, sondern dass geliefert wird. Und zwar schwere Waffen.
Klar ist, die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Pragmatismus.
Vorteil 3, sie besitzt strategische Geduld. Das Klein-Klein der Berliner Parteipolitik hat sie hinter sich gelassen, zumindest in der Öffentlichkeit. Sie hat die Rolle der Außenministerin angenommen und für sich klar definiert.
Das habe ich auch sehr schnell gelernt. Außenpolitik heißt auch, ertragen zu müssen, ertragen zu können, dass man in gewissen Momenten nichts tun kann, ohne dann in Aktionismus zu verfallen. Weil das wäre das Fatale aus Verzweiflung heraus, dass andere gerade über Krieg und Frieden entscheiden, dann Dinge zu tun, die nicht verantwortlich wären.
Manfred Göllner ist der Gründer und Leiter des Forsa-Instituts in Berlin. Habeck und auch Baerbock begleitet er mit seinen demoskopischen Befunden, seit die beiden die Bühne betreten haben. Mal schauen, was er sagt. Wir klingeln jetzt einfach mal bei ihm durch. Einen schönen guten Morgen, Professor Göllner.
Ja, schönen guten Morgen.
Annalena Baerbock führt die Umfrage der beliebtesten Politiker in Deutschland an. Warum eigentlich?
Ja, es ist ja bei ihr eine Entwicklung eingetreten, die man vergleichen kann mit der von 98 bei Fischer. Nicht vor der Wahl 98 haben 80% gesagt, der Kerl darf nicht Außenminister werden. Dann war er es geworden und nach wenigen Wochen war er ungeheuer beliebt. Und bei Baerbock war das ähnlich. Vor der Wahl hätte sie keine Mehrheit sich dafür gefunden, dass sie das Amt der Außenministerin übernehmen sollte. Nachdem sie es übernommen hat, ist sie auch beliebt geworden. Das liegt daran, dass sie eigentlich relativ klare Worte sprechen kann, dass sie ordentlich auftritt, dass sie auch ordentlich aussieht. Das darf man ja als Mann gar nicht sagen, aber das darf man ja nicht unterschätzen, dass sie, wenn sie sich in der Welt der anderen Außenminister bewegt, immer eine gute Figur macht. Und sie kann ja als Außenministerin, das ist ja der Vorteil des Amtes, nicht irgendwas Falsches sagen. Dann laufen ja links und rechts die Diplomaten nach oben und halten ihre Zettel hoch, damit sie nicht sagt, was irgendwo sozusagen kriegstreiberisch ist.
Aber sie geht ja auch politisch ins Obligo, wenn sie für die Ukraine wirbt und dafür, dass dieses Land den Krieg gewinnt, dafür, dass dieses Land schwere Waffen bekommt. Das ist ja in einer pazifistisch geprägten Partei kein Selbstläufer, wie Joschka Fischer im Jugoslawienkrieg ja erfahren musste.
Ja, aber es ist jetzt ja so ähnlich. Auch die Grünen, die darf man ja nicht idealisieren, nicht? Die haben immer solche Dinge wie Frieden und Umwelt vor sich hergetragen, aber sie waren immer opportunistisch, um es etwas bösartiger zu sagen, zumindest aber pragmatisch. Und wenn wir uns die Werte auch der grünen Anhänger angucken, das sind eigentlich die größten Kriegstreiber. Da haben wir immer die höchsten Zustimmungswerte für harte Maßnahmen, für Lieferungen auch von Kampfpanzern, modernen westlichen Panzern. Und insofern bedient sie auch hier die Klientel der Grünen.
Die Kanzlerpräferenz wird auch immer wieder von Demoskopen abgefragt. Wie sieht es da bei ihr aus? Also sozusagen der nächsthöhere Job. Was ist da der demoskopische Befund, Herr Güllner?
Ja, wir sehen hier eine interessante Entwicklung. Wir müssen ja bei der Kanzlerpräferenz, nachdem die Grünen so stark geworden sind, seit letztem Jahr immer auch eine Dreiklang abfragen, also die jetzt die beiden Herren Scholz und Merz als Oppositionsführer. Und dann haben wir Herrn Habeck dazu genommen, der ja zunächst extrem beliebt war in seiner Anfangszeit als Wirtschaftsminister. Und da lag Habeck immer vor den beiden anderen Herren. Dann haben wir dann Baerbock wieder als Alternative reingenommen, wie im letzten Jahr. Und auch da haben wir eine parallele Entwicklung, denn auch vor der Bundestagswahl lag Habeck lange in den Rankings vor. Baerbock hat sie aufgeholt, und sodass sie Kanzlerkandidatin werden konnte. Und aktuell sieht es so aus, dass Habeck deutlich verloren hat. Er lag noch im März bei 31% bei der Kanzlerpräferenz, deutlich vor Merz und vor Scholz. Jetzt liegt er mit 18% unter den beiden Herren. Und Baerbock holt auf, liegt jetzt mit 22% wieder vor ihm. Also im Augenblick wäre sie wiederum, wenn es darum ginge, einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin aufzustellen, diejenige, die beliebter wäre als Habeck, als Alternative zu Scholz und Merz.
Nur ist Annalena Baerbock ja trotzdem eine eher bürgerliche Politikerin, die auch lagerübergreifend wahrscheinlich resoniert. Im Vergleich zu Robert Habeck, würden Sie sagen, ist sie die Kandidatin, die bei den Deutschen eher ankommt?
Ja, im Augenblick sieht es so aus, aber man muss immer sehen, dass hier viel auch abfärbt vom Amt der Außenministerin. Wir haben es ja auch etwa bei Sigmar Gabriel gesehen, der als Außenminister wurde, plötzlich sehr beliebt wurde. Das lag aber nicht an der Person Gabriel, sondern am Außenamt. Das ist ja bisher fast jeder Außenminister, selbst Herr Kinkel, der ein Bürokrat war, ist als Außenminister akzeptiert worden. Es gab zwei Ausnahmen, das ist Herr Westerwelle und Herr Maas, aber alle anderen haben eben profitiert.
Herr Güllner, ich bedanke mich für diese Einschätzung am frühen Morgen.
Ja, bitteschön.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Rainer Holznagel ist der Präsident beim Bund der Steuerzahler. Und er veröffentlicht heute wieder das von der Politik so gefürchtete Schwarzbuch, weil es die größten Steuergeldverschwendungen des Landes dokumentiert. Natürlich spreche ich da mit ihm auch über die geplante Erweiterung des Bundeskanzleramtes.
Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es für richtig, das Ding völlig von der Liste zu nehmen und einzustreichen. Wir brauchen es nicht. Es ist ein falsches Zeichen und es wäre ein gutes Zeichen, wenn die Politik auch bei sich selbst anfängt und das Bundeskanzleramt den Erweiterungsbau so nicht mehr realisiert.
Außerdem schauen wir heute zurück auf eine sensationelle Entscheidung des Nobelpreiskomitees heute vor 50 Jahren. Und wir erfahren die aktuellen Quartalszahlen von Netflix und berichten von dem Mann, der in Hollywood Zehntausenden von Menschen ein Lächeln geschenkt hat, ohne selbst je einen Witz zu erzählen. Deutschland im Herbst. Das ist eine gute und auch die richtige Zeit für das aktuelle Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler. Untertitel: Die öffentliche Verschwendung. Darin werden dann penibel die größten Steuersünden des Jahres aufgeführt. Ungläubiges Staunen und Kopfschütteln begleiten dieses Buch von allem Anfang an. Der Staat, das wissen wir, hat es immer ziemlich dicke.
Rechnen wohl nicht immer die Stärke des Bundes. Das ehemalige Gästehaus auf dem Petersberg ist jetzt ein Grand Hotel. Seit 2013 wurde die Nobelherberge für 45 Millionen saniert, Verluste seitdem 7 Millionen Euro. Und die IT des Bundes ist ein Schmankerl für russische oder chinesische Hacker. Eine Neuorganisation sollte einen dreistelligen mittleren Millionenbetrag kosten. Aktuelle Schätzung jetzt 3,4 Milliarden. Keine Einzelfälle und jedes Jahr das gleiche Jammerbild.
In diesem Jahr feiert das Schwarzbuch Geburtstag. Heute erscheint es zum 50. Mal. Anlass für mich, mit dem Präsidenten beim Bund der Steuerzahler, Rainer Holznagel, einerseits über die heftigsten Steuersünden zu sprechen, aber auf der anderen Seite auch mal einen Blick auf die vergangenen Dekaden der Steuerverschwendung in Deutschland zu schauen. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Rainer Holznagel.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Nachdem Sie heute wieder ein Schwarzbuch vorlegen, und zwar zum 50. Mal, ein Schwarzbuch der Steuerverschwendung, da denkt man doch, den Steuerverschwendern gehen die Ideen aus und sie trauen sich das gar nicht mehr. Ist das so?
Ja, also niemand will gerne im Schwarzbuch stehen, es sei denn, er schreibt das Vorwort. Deswegen ist das mit der Angst und mit den Ideen immer so eine Sache. Aber nach 50 Jahren stellen wir fest, Steuergeldverschwendung ist da, sie hat sich aber deutlich verändert.
Dann lassen Sie uns mal mit der Vergangenheit beginnen. Wie war denn früher die Steuerverschwendung? Ich sag mal, die gute alte Zeit der Steuerverschwender, wie sah die aus?
Also wenn ich in den ganz alten Schwarzbüchern blätter, dann bleibt mir manchmal auch die Spucke weg. Da ist denn das bayerische Kabinett eine Woche lang auf der Donau gefahren, um Kabinettsklausur zu halten. Mit Damenprogramm selbstverständlich. Die Beamten sind noch First Class geflogen. Dienstwagen wurden in Spanien gestohlen. Die Flugbereitschaft war mehr oder weniger auch privates Vergnügen etc. pp. All diese Verfehlungen, die sehen wir nicht mehr, Gott sei Dank. Fragt sich nur, wie lange. Aber dafür haben wir weiterhin große Projekte, Baukostenüberschreitungen, Digitalisierung. Das sind die Themen, die heute das Schwarzbuch charakterisieren.
Das Schwarzbuch enthält ja traditionell 100 Fälle von Steuerverschwendung. Sagen Sie doch mal, was sind Ihre Top 1, 2, 3 in diesem Jahr?
Also fangen wir mal simpel an. In Bayern haben wir eine Stadt, Trautstein, die haben eine Fußgänger- und Radwegebrücke gebaut. Und damit man sich den Winterdienst spart, wurden dort elektrische Heizmatten verbaut für 150.000 Euro.
Heizkosten, wie teuer?
Das ist genau der Punkt. Schon vor der Krise waren Heizkosten um 23.000 Euro zu beklagen. Deswegen sind diese Heizmatten nicht mehr in Betrieb, weil das kann sich selbst Trautstein nicht mehr leisten.
Dreist.
Tja, der Bundestag hat im Sommer noch eine Lightshow veranstaltet, Kosten 1,2 Millionen Euro. Da wurde über Beamer, wurden die Bundestagsgebäude angestrahlt, um über den Parlamentarismus aufzuklären. Und zeitgleich hat man im Hohen Haus das Energieeinspargesetz diskutiert und verabschiedet. Das passt nicht in die Zeit. Und da sehen wir mal wieder, Politik und Realität haben manchmal nichts miteinander zu tun.
Was gibt's noch aus dem, ich sag mal, eher kleineren Gemeinden? Da hatten Sie immer viele niedliche Fälle, wo ein Kämmerer von vor Ort einfach die vollen Kassen, die ihm die Gewerbesteuer in dem einen oder anderen Jahr beschert hatte, dann eben auch rausgeschaufelt wurde.
Ja, klein ist die Gemeinde nicht, aber deswegen trotzdem skurril. Nämlich in Baden-Württemberg, also in Stuttgart, wurden 130.000 Brezel an Radfahrer verteilt, weil sie mit dem Rad fahren. Kosten 58.000 Euro. In Braunschweig, das finde ich auch sehr skurril, da wurden Schüler 3 Jahre lang mit dem Taxi zur Schule gefahren und wieder abgeholt, weil man versäumt hatte, in Verträgen festzulegen, dass ein Bauträger den Weg vernünftig machen muss. Also auch das sind so Themen, die wir im Schwarzbuch haben.
Wenn man an den Ostseestränden unterwegs ist, Kühlungsborn zum Beispiel, Heiligendamm, dann sieht man viele Toilettenhäuschen, Wickelraum, Dusche inklusive, die sind mit Reetdach gedeckt und würden in den meisten Fällen, würde ich sagen, einer Villa, tatsächlich fast schon einer kleinen Villa, sehr ähnlich sein. Auch das auf Steuerzahlerkosten. Gibt es diese kleinen Reetdachvillen als Toilettenhäuschen noch?
Ja, die gibt's überall. Da haben wir immer Wellen und ich bin sehr überrascht, was so Toilettenhäuschen oder Anlagen kosten. Da kommen sie nicht unter 350.000 Euro um die Ecke. Insofern ist der Vergleich mit einer Villa durchaus gerechtfertigt und auch die dieses Schwarzbuch hat ein Toilettenhäuschen, nämlich in Regensburg. Seien Sie gespannt und lesen Sie nach.
Was denken sich die Menschen eigentlich, die diese Ausgaben freischaufeln in einer Zeit, wo andere ja Not leiden und wo die öffentlichen Haushalte überstrapaziert sind? Haben Sie eine Reaktion von den Big Spendern eigentlich?
Ja, die haben wir. Auf der einen Seite ist natürlich eine gewisse Fassungslosigkeit, aber auch Wut vorhanden. Und auf der anderen Seite steigt eben auch der Druck, dass öffentliche Ausgaben besser überdacht werden und dass sich die Entscheider auch wirklich hier überlegen, ob sie das durchstehen wollen. Ich will es mal so sagen. Und wir haben ja auch hier in Berlin ein Beispiel, wo ich sage, das läuft völlig aus dem Ruder und das passt überhaupt nicht in die Zeit. Deswegen ist das Schwarzbuch aus meiner Sicht eine sehr zeitlose Einrichtung, die auch in Zukunft gebraucht wird, damit wir ihm deutlich machen, dass im Kleinen sehr viel gespart werden kann und dass im Großen eben auch Symbolpolitik damit verbunden ist. Wenn Staat nicht sorgsam mit dem Geld der Bürger umgeht, dann verliert irgendwann mal auch der Staat den Bezug zu den Bürgern.
Bei dem Berliner Beispiel denke ich jedenfalls sofort an das Bundeskanzleramt, das erweitert und eigentlich ja neu gebaut werden soll. 777 Millionen Euro Baukosten. Holznagel, was ist mit diesem Kanzleramt los? Das hat keinen Eingang gefunden in Ihr Schwarzbuch.
Das wird Eingang finden, nämlich in Verschwendung verhindern. Und das ist eben uns sehr wichtig, uns beiden sehr wichtig. Wir haben darüber berichtet und diese 777 Millionen sind ja schon Baukostenüberschreitung, obwohl noch nicht mal der erste Spatenstich getätigt worden ist. Aber abgesehen davon, ich finde, dass dieses Projekt überhaupt nicht in die Zeit passt. Wir müssen uns Spartipps beim Duschen anhören. Wir haben Gebrauchsanweisungen für Waschlappen. Aber der Bundeskanzler findet nicht die Kraft, vor die Berliner Presse zu treten und zu sagen, dass dieses Protzbauprojekt endlich abgesagt wird.
Man ist ja fassungslos angesichts der Summen, angesichts des tatsächlich auch parlamentarischen Supports, der Unterstützung für dieses Projekt. Es gibt keinen Widerstand, keine Kritik, nirgendwo. In wenigen Wochen sollen die ersten Bäume gefällt werden für dieses Projekt. Es geht um 400 neue Büros. Haben Sie mit einem der Verantwortlichen, mit dem Finanzminister, mit irgendjemandem Kontakt gehabt dazu?
Es ist ja so, dass selbst der Bundesrechnungshof schon im Vorfeld Kritik angemeldet hat und dass ja auch schon im Ausschuss einige Veränderungen durchgeführt worden sind am Projekt. Aber das ganze Projekt ist nicht gestoppt und ich höre aus dem Haushaltsausschuss und dem Bauausschuss diesbezüglich gar nichts und das betrübt und das macht wütend. Denn wir haben auf der einen Seite Krise, wir haben sehr viele Lippenbekenntnisse, wo gespart werden soll bei den Bürgern, bei den Betrieben, aber Politik geht hier nicht wacker voran. Und vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel, nicht nur der Bau als solches finde ich ist skandalös, sondern eben auch die dahinterstehenden Zahlen, was die Mitarbeiter angeht. Mittlerweile sollen dann im Bundeskanzleramt über 800 Personen arbeiten. Als die Bundesregierung hierher gezogen sind, war es deutlich unter 400 Personen und das sind ja auch Kosten. Das heißt, die Regierung wird immer größer, immer mehr Angestellte und Beamte. Das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Weg.
Das heißt, Holznagel, Ihre Forderung klipp und klar, kleiner bauen, sparsamer bauen oder das Ding von der Liste nehmen?
Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich es für richtig, das Ding völlig von der Liste zu nehmen und einzustreichen. Wir brauchen es nicht. Es ist ein falsches Zeichen und es wäre ein gutes Zeichen, wenn die Politik auch bei sich selbst anfängt und das Bundeskanzleramt den Erweiterungsbau so nicht mehr realisiert.
50 Jahre Schwarzbuch der Steuerzahler. Herr Holznagel, ich denke, Sie haben weitere 50 Jahre zu tun. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich fürchte auch. Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen heute alle auf Netflix, den Streaming-Anbieter, denn der hat turbulente Zeiten hinter sich. Und damit nach New York zu meiner Kollegin an der Wall Street. Schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Erst rauf, dann runter und nochmal runter. Anne, sag uns, wie sind die Quartalszahlen für Netflix diesmal ausgefallen?
Echt super, Gabor. Netflix konnte echt alle Analystenerwartungen übertreffen, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn, als auch bei den Nutzerzahlen. Und auf die schauen ja hier alle ganz besonders. In den ersten beiden Quartalen dieses Jahr hatte Netflix ja zum ersten Mal Abonnenten verloren, und zwar 1,2 Millionen. Das lag an der angespannten wirtschaftlichen Lage und weil viele Kunden auch einfach zur Konkurrenz gegangen sind, zum Beispiel zu Amazon Prime oder Disney Plus. Jetzt im dritten Quartal konnte Netflix diesen Abwärtstrend wieder durchbrechen und 2,4 Millionen neue Abonnenten dazugewinnen. Analysten hatten nicht mal mit halb so vielen gerechnet. Auslöser dafür waren neue Serien wie zum Beispiel Stranger Things. Und um gegen den Nutzerschwund wegen zu hohen Kosten anzukämpfen, bietet Netflix ab Anfang November jetzt ein kostengünstigeres Abo-Modell an, was dann aber dafür Werbung enthält. Damit erschließt sich Netflix jetzt auch noch eine weitere Einnahmequelle. Eine weitere Funktion, die Netflix jetzt einführen will, soll ebenfalls die Kosten für das Unternehmen senken. Und zwar soll es schwieriger werden, seinen Netflix-Account mit anderen zu teilen. Mitbenutzer müssen extra bezahlen oder es soll einfacher werden, dass extra Nutzer in eigene Accounts umziehen können, ohne ihre Einstellungen, Vorlieben und bereits angeschaute Serien und Folgen zu verlieren. Die Anleger hier an der Wall Street waren begeistert von den Zahlen. Die Netflix-Aktie konnte nachbörslich um 14,4% zulegen.
Vielen Dank, Anne, und damit nach Frankfurt zu unserer dortigen Kollegin Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Bei der Deutschen Bank war es ein aufregender Tag. Was, Annette, genau ist dort passiert?
Es kam einmal wieder zu einer Razzia in den Zwillingstürmen. Mehr als 100 Staatsanwälte, Steuerfahnder und Polizisten haben seit Dienstag die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. Es geht um den Cum-Ex-Skandal und die Rolle, die die Bank bei diesen Aktiendeals gespielt hat. Im Grunde genommen ging es ja bei den Cum-Ex-Aktiendeals darum, dass die Anleger mehrfach die Kapitalertragssteuer zurückbekommen haben. Und das wurde mittlerweile bis hin vom BGH als illegal eingestuft. Jetzt ist die große Frage, welche Rolle hat die Bank dabei gespielt? Und natürlich ultimativ auch, wie hoch könnten die Strafzahlungen sein, die die Deutsche Bank schultern muss?
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man in Los Angeles als Obdachloser kostenlos eine Zahnbehandlung bekommen kann. L.A., das ist einerseits die Stadt des roten Teppichs und andererseits die Stadt der Homeless People. Ungefähr 70.000 nicht sesshafte Menschen sind in dieser Stadt beheimatet. Vor 30 Jahren schon gründete der Zahnarzt Dr. Jay Grossman einen Verein, um die medizinische Unterversorgung genau dieser Menschen zu bekämpfen. Homeless, not toothless, ohne Haus, aber nicht ohne Zähne, heißt seine Initiative. Um Obdachlose wieder in die Gesellschaft zu führen, braucht es gepflegte Zähne, wie er hier in einem Interview erzählt.
I think what homeless, not toothless is doing, is giving them access back into mainstream. By giving them teeth, they now have the opportunity to smile and eat and interview. And they're now being, you know, contributing members of society.
Seit 1992 hat er mit seiner Non-Profit-Organisation mehr als 115.000 Patienten geholfen. Die Obdachlosen können sich in seiner Praxis mit Blick auf die Hollywood Hills behandeln lassen. Sein Engagement ist in all den Jahren natürlich nicht unbeobachtet geblieben. Neben vielen Charity Awards hat sich Grossman auch ein Netzwerk prominenter Unterstützer aufgebaut. Unter anderem Sharon Stone unterstützt ihn. Sie ist sogar im Vorstand seines Vereins. Diese Frau zeigt, was möglich ist. Sie besitzt einen Basic Instinct. Ein Instinkt für die Basis von Menschlichkeit.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Heinrich Böll in der Nachkriegszeit immer als moralische Instanz galt, naja, das geht noch in Ordnung. Aber als Gesinnungsautor, das wollte er nicht sein.
Man verlangte von ihm eine Rolle, die ihm nicht passte. Er konnte das Wort Moralist nicht hören.
Hat Marcel Reich-Ranitzky gesagt, der den Schriftsteller und Dramatiker Böll natürlich gut kannte. Und Böll hat ihm auch erklärt, warum.
Und er hat bei einem Telefongespräch mit mir eigentlich erklärt, warum. Hat mir sehr gefallen. Ich habe in irgendeiner Geschichte von ihm irgendwo die Gesinnung sehr gelobt. Da hat er gesagt, bitte nein, das will ich nicht hören. Gute Gesinnung gibt es bei uns gratis. Und er hat recht gehabt, dass ein Schriftsteller anständige Gedanken verbreitet, das versteht sich von selber.
Heinrich Böll war trotzdem mehr als nur ein Schriftsteller. Er war ein Versteher der kleinen Leute. Er war ein Friedensbewegter und ein politischer Idealist, das war er auch. Er war eine Ikone der sogenannten Trümmerliteratur, jener Literatur, die die Kriegsschrecken der Nazizeit thematisierte. In seinen Kurzgeschichten beschrieb er den Alltagshorror der Soldaten, der Veteranen, der Kriegstraumatisierten, wie hier in »Das Brot der frühen Jahre«.
Ich fand mich nicht zurecht. Meine Ratschläge lagen neben der Zeit, die ich neben ihr lebte. Ich kannte die Preise für die Dinge nicht mehr und fing an zu zweifeln, ob ich sie je gekannt hätte. Es wäre das Herkömmliche gewesen, das Vergangene für rechtschaffen zu erklären, das Neue für weniger rechtschaffen. Aber ich konnte mich zu dieser Selbsttäuschung nicht entschließen. Ich zog es vor, neben der Zeit zu sein, anstatt von alten Zeiten zu träumen, die so wenig meine gewesen waren, wie die, in denen der Junge lebte.
Der ehemalige Wehrmachtssoldat Böll wurde nach dem Krieg zu einem der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren. Er war ein Linksintellektueller und ein Anti-Adenauer. Das war er auch. Er schrieb über den schwierigen Neustart der Bundesrepublik nach der Nazizeit, über Schuld und die Rolle der Kirche im Roman Ansichten eines Clowns. Er selbst sagte später über das finstere Kapitel bis 1945.
Ich war 15 Jahre alt, als der Faschismus hier nicht zufällig, wie ich glaube, hereinbrach. Und da ich in einer relativ demokratischen Tradition erzogen bin, habe ich das als einen permanenten Schrecken empfunden, die ganze Nazizeit. Wäre das nicht gekommen, machen wir das mal, die Hypothese, stellen wir sie mal, wäre ich wahrscheinlich ein Elfenbeinturmbewohner geworden.
Böll wurde ein Liebling der 68er-Bewegung. Sein Roman »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« über die Bild-Zeitung, die Beziehung von Medien und Gewalt wurde zur Kultlektüre. Er war Penn-Präsident, Anhänger der Friedensbewegung und war immer ein Zweifler an gesellschaftlichen Normen und Autoritäten, zumindest den Autoritäten, die man vorgesetzt bekam.
Ich nehme nicht einen Rang schon als Würde, sondern die Würde muss durch die Person in den Rang hineingebracht werden. Dann bin ich bereit, auch ein wenig Respekt zu zeigen. Und auch vor dem Mensch, wenn er Minister wird, aber nicht, wenn er Minister ist.
Und heute, vor genau 50 Jahren, ging der Nobelpreis für Literatur an eben diesen Heinrich Böll. Er selbst wunderte sich, dass der Preis nicht an seinen Konkurrenten und Freund Günter Grass gegangen war. Der hat sich wahrscheinlich auch gewundert. Aber die Akademie gab Böll den Preis, Zitat, für eine Dichtung, die durch ihre Verbindung von zeitgeschichtlichem Weitblick und liebevoller Gestaltungskraft erneuernd in der deutschen Literatur gewirkt hat. Zitat Ende. Oder um es mit Heinrich Böll selbst zu sagen, der sogenannte freie Schriftsteller ist eine der letzten Bastionen der Freiheit. Und im Radio heute vor 50 Jahren lief dieser Song, der sehr gut zu Heinrich Böll passt, Heart of Gold. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.